Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Das Osterfest ist dieses Jahr ein anderes. Fast einen Monat lang schon ist das öffentliche Leben in fast ganz Europa und anderen Teilen der Welt nahezu stillgelegt. Messen und Prozessionen finden, wenn überhaupt, dann ohne Menschen statt. Und da viele ihre Arbeit ohnehin schon seit Mitte März unterbrochen haben, ist Ostern im Jahr 2020 auch kein Innehalten, wie vielleicht in anderen Jahren, zumal unter dem Eindruck einer unsichtbaren Bedrohung. Auch der Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat seine Arbeit im März unterbrechen müssen, als er sich zusammen mit seinem Team in Rom befand, um zu forschen. Denn der Vatikan öffnete am 2. März seine Archive mit Dokumenten zum Pontifikat Pius XII., jenem Papst, den der Schriftsteller Rolf Hochhuth in seinem Stück Der Stellvertreter als Verbrecher bezeichnete, weil er zum Holocaust schwieg. Das Pontifikat Pius XII. Begann im März 1939 und bis heute ist seine Rolle im Zweiten Weltkrieg und danach umstritten. Mit Hubert Wolf, dem Kirchenhistoriker, kann ich nun über das, was er gefunden hat und das, was er nicht gefunden hat, sprechen. Guten Tag, Herr Wolf.
Ich grüße Sie und wünsche Ihnen zunächst gesunde und gesegnete Ostertage.
Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Lassen Sie uns mal über die Archive sprechen, in denen Sie ja, sehr kurz geforscht haben. Also die letzte Öffnung der Archive bis 1939 im Vatikan, die erfolgte 2006 unter Papst Benedikt, davor 2003 noch unter Johannes Paul II. Warum, um das erstmal zu klären, hat es 16 Jahre gedauert bis zu einer weiteren Öffnung?
Naja, erstmal sind es immense Massen von Material. Also was jetzt zugänglich geworden ist, sind geschätzt 400.000 Schachteln mit jeweils 1.000 Blatt. Also einige Millionen von Blatt, die mussten natürlich erstmal halbwegs inventarisiert werden. Ich unterstreiche halbwegs, weil es im Vatikanischen Archiv keine differenzierten Inventare, schon gar keine online zugänglichen Inventare gibt, wie zum Beispiel im Deutschen Bundesarchiv. Das Zweite ist aber, dass wenn Benedikt Papst geblieben wäre, die Archivöffnung vermutlich schon früher gekommen wäre, weil Johannes Paul II. Wie auch Benedikt XVI. Von der Zeit des Nationalsozialismus, der Zeit des Zweiten Weltkriegs persönlich in ihrer eigenen Biografie betroffen waren. Benedikt wurde gezwungen, mit 16 Flakhelfer zu werden. Und Johannes Paul II. Hat mir mal gesagt in einem Gespräch bei der Archivöffnung 2003 bzw. 2006, wenn wir als Kirche versagt haben in der Frage der Vernichtung der Juden, er hat gesagt, ich habe selber 6 jüdische Schulkameraden gehabt, die in Auschwitz ermordet worden sind. Wenn wir da versagt haben, dann muss das auf den Tisch. Und die Historiker müssen uns, also dem Papst, dem Lehramt sagen, wie die historischen Umstände waren, damit wir gegebenenfalls auch um Vergebung bitten können.
Das ist ja nun ein riesiges Feld, wonach man überhaupt dann erstmal suchen muss. Man muss auch wissen, wo man anfängt zu suchen. Sie hatten geplant, erstmal 3 Wochen in Rom zu bleiben. Wie lange haben Sie dann tatsächlich überhaupt da bleiben können? Weil Sie mussten ja abbrechen durch die Corona-Krise.
Ja, wir hatten geplant, mit 7 Leuten 3 Wochen da zu sein, dann wieder eine Woche in Münster, um das Ganze aufzuarbeiten, dann wieder 3 Wochen da zu sein, dann wieder eine Woche in Münster und dann nochmal 3 Wochen. Und jetzt ist eben so, wir waren genau eine Woche da, vom Montag bis zum Freitag mit 7 Leuten und haben aber in der Zeit, weil wir eben sehr gut vorbereitet waren, das Archiv insgesamt aus 20-jähriger Tätigkeit im Vatikanischen Archiv kennen, haben natürlich in der Zeit doch schon 150 bis 200 Archiveinheiten gesehen.
Aber Sie hatten schon eine Vorstellung davon, wonach Sie suchen, oder?
Relativ genau.
Und also, was war das?
Es geht einfach darum, es gibt vielleicht 3, 4, 5 brennende Fragen. Die erste heißt, warum, Sie haben es ja schon angesprochen, warum hat der Papst zum Holocaust geschwiegen? Daraus ergibt sich für uns erstmal die Frage, wann hat er überhaupt was vom Holocaust gewusst? Wer hat ihn worüber informiert? Was hat man in Rom mit diesen Informationen gemacht? Hat man denen eigentlich geglaubt? Gab es interne Diskussionen darüber, ob der Papst laut protestieren soll? Oder hat man überlegt, wenn ein lauter Protest erfolgt, können dann die eher im Geheimen stattfindenden Hilfen für Tausende von jüdischen Menschen nicht mehr sein? Also das war für uns eine der Fragen.
Dazu muss man vielleicht auch nochmal sagen, dass Pius XII., als er noch Eugenio Pacelli als Nuntius in Deutschland war, doch auch gute Beziehungen zu Deutschland hatte. Also kann man vermuten, dass er viel gewusst hat?
Er hatte natürlich ausgezeichnete Beziehungen zu Deutschland und ich meine, der hat ja auch einen Beraterstab aus Deutschland mit nach Rom genommen. Also die Leute, die um ihn rum sitzen, sind alles mehr oder weniger deutsche Jesuiten, die er als Nuntius kennengelernt hat. Er war schon sehr gut informiert, aber es zeigt sich auch, dass es eben Informationen gibt, die so unglaublich klingen, dass es 1941 und 1942 niemand glauben will, dass die Deutschen innerhalb von einem halben Jahr 1 Million Menschen in der Ukraine und in Polen umbringen. Und für uns ist zum Beispiel so ein wichtiger Fund, dass eben der amerikanische Botschafter in Rom, Tittmann, zum Papst kommt und sagt, wir haben Informationen, dass dieses Schrecken in einem halben Jahr 1 Million Menschen umgebracht worden sind. Habt ihr solche Informationen aus anderen Quellen auch?
Das war
heißt, offenbar die Amerikaner sich auch nicht sicher, ob dieses Ausmaß überhaupt stimmen kann. Und für uns ist jetzt einfach wichtig zu sagen, okay, der Heilige Stuhl hat 70 Nunziaturen in der ganzen Welt, also diplomatische Vertreter. Wir haben uns zum Beispiel die Nunziatur in der Schweiz angeschaut, weil wir gedacht haben, neutrales Land, wahrscheinlich leichter möglich für Menschen zum Nuntius in Bern vorzudringen oder ihm zu schreiben. Und da findet man relativ viel Material gesammelt zu dem, was mit den Juden passiert. Wir haben dort auch diese schrecklichen Fotografien gefunden, also wo man sieht, wie Menschen nackt an ein Massengrab rangetrieben werden und jetzt erfolgt dann eigentlich so diese Massenerschießung. Das heißt, es gibt nicht nur Informationen schriftlicher Art, sondern es gibt auch Bilder. Und jetzt muss man nachzeichnen, wie werden diese Informationen aus den Nunziaturen nach Rom geschickt? Was berichtet der Nuntius genau? Und was passiert jetzt intern? Also werden diese einzelnen Berichte, das wäre das gewesen, was wir jetzt die folgenden Wochen gemacht hätten, werden diese einzelnen Berichte dem Papst vorgelegt? Was sagt der Papst dazu? Denn meistens ist so, wenn ein Bericht vom Kardinalstaatssekretär dem Papst vorgetragen wird in der Audienz, dann sagt der Papst etwas, was der Kardinalstaatssekretär dann handschriftlich in 2, 3 Zeilen auf genau dieses Blatt draufschreibt. Und das wäre das gewesen, was wir jetzt im nächsten Schritt angeschaut hätten.
Sie müssen ja als Historiker letztlich auch immer ein bisschen interpretieren. Das heißt, haben Sie sich vielleicht auch schon die Frage gestellt, wie wahrscheinlich das ist, dass Ihnen Pius XII. Solche Bilder eben erreicht haben? Kann man da schon irgendwas zu sagen?
Also wir haben das schon für wahrscheinlich gehalten. Aber es wird ja immer wieder behauptet, der Papst hat zu wenig gewusst und er hat es zu spät gewusst. Also nach unserem bisherigen Eindruck hat der Papst sehr früh gewusst, was los ist. Weil die ersten Schreiben, die sind ja schon lange zugänglich, die kommen schon 1933. Also dieser berühmte Brief von Edith Stein. 1933, wo sie dem Papst schreibt, also
eine
damals
Jüdin aus Stuttgart, richtig?
Wenn das Schweigen länger andauert, dann werden die erst alle Juden umbringen und dann alle Katholiken. Oder so geht es eigentlich die ganzen Jahre weiter, auch in dieser Zeit. Wir haben die ersten Schreiben auch gleich wieder 39, nachdem Pius XII. Sein Amt angetreten hat. Es ist eigentlich eine durchgängige Reihe von Informationen.
Das wirft natürlich vielleicht auch noch mal ein anderes Licht auf die Weihnachtsansprache, die Pius XII. Am 24.12.1942 gehalten hat im Radio, wo er, naja, er spricht von Verfolgung, von Rassenverfolgung, aber er spricht eben nichts aus. Er redet nicht konkret vom Holocaust, er redet nicht davon, dass Juden ermordet werden. Wie würden Sie das jetzt nach dem, was Sie gesehen haben, einschätzen? Hätte er da deutlicher werden müssen?
Jetzt sind wir an einem ganz wichtigen Punkt. Nämlich, also er redet ja immerhin davon, dass Hunderttausende von Menschen aufgrund ihrer Nationalität oder ihrer Rasse Schreckliches erleiden und sogar den Tod. Er nennt die Juden nicht. Wir haben die Serie gefunden. Es gibt eine Serie, in der alle Ansprachen Pius XII. Drin sind. Und die sehen so aus, diese Serie, dass es eine getippte Vorlage gibt, die wahrscheinlich ein Ghostwriter schreibt. Und dass er dann mit seiner kleinen Handschrift in diesen Texten rumkorrigiert. Und jetzt wäre es ja spannend gewesen zu sagen, wie sieht eigentlich der Entwurf dieser Weihnachtsansprache aus? Das Verrückte ist, es sind alle Ansprachen da, aber diese Weihnachtsansprache nicht, sie fehlt.
Und wie erklären Sie sich das?
Irgendjemand hat diese Weihnachtsansprache rausgenommen. Dezidiert rausgenommen, weil es einen kleinen Zettel gibt, der mir so aussieht, wie wenn er mit einer Kugelkopfschreibmaschine geschrieben wäre, dann wären wir so in den 1980er, 85er Jahren, wo drauf steht Weihnachtsansprache 42. Also irgendjemand hat diese Ansprache rausgenommen und sie nicht wieder an den Archivplatz zurückgelegt. Das kann einen schon irritieren, weil ja die entscheidende Frage, die ich ja vorher versucht habe anzudeuten, jetzt von uns nicht beantwortet werden kann. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir hätten diesen Entwurf. Jetzt könnte es sein, in dem Entwurf stünde das Wort Juden drin und der Papst hätte es gestrichen. Es hätte aber auch sein können, dass in dem Entwurf dieser Abschnitt mit den hunderttausenden Menschen, die leiden wegen ihrer Rasse oder Nation, gar nicht drin steht und der Papst selber hat ihn eingefügt. Das heißt, wir hätten, wenn wir die Genese nachvollziehen können, endlich mal eine authentischere Interpretation dieses Stücks. Das heißt, wir werden jetzt intensiv versuchen rauszukriegen, was mit dieser Ansprache geschehen ist, wer diesen Zettel da reingelegt hat, ob es irgendwo im Archiv einen Hinweis darauf gibt. Eigentlich geht das überhaupt gar nicht, dass Archivbestände aus einem Zusammenhang rausgenommen werden, ohne dass da steht, wo das Ganze sich befindet.
Also für einen Außenstehenden der hätte vielleicht den Eindruck, dass es sich dabei um Manipulation handelt.
Ja, aber ehrlich, wenn man das Archiv aufmacht, dann muss man doch wissen, dass ein erfahrener Historiker sowas sieht. Von daher scheint mir das zu dilettantisch. Also ich habe eine ganze Reihe von Fragen, die werde ich, sobald es wieder möglich ist, werde ich diese Fragen in Rom versuchen zu klären. Aber das ist eine.
Ich spreche mit dem Kirchenhistoriker Hubert Wolf, der im März seine Recherchen in den Vatikanischen Archiven unterbrochen hat oder unterbrechen musste durch die Corona-Krise. Herr Wolf, es ist ja noch eine andere Frage, welche Rolle Pius XII. 1943 gespielt hat, als die Deutschen das nördliche Italien besetzen. 1000 Juden wurden damals in und um Rom festgenommen, nach Auschwitz deportiert. Welche Rolle hätte Pius da spielen können? Haben Sie dazu irgendetwas gefunden?
Nein, leider noch nicht. Also ich kenne die Geschichte natürlich. Das ist auch eine der Fragen, die bei uns auf der Agenda steht. Dazu haben wir aber jetzt noch kein Material gesehen. Ja. Deshalb kann ich dazu im Moment nichts sagen. Also es war eine der Fragen. Und unsere Probebohrungen, Sie müssen sich ja vorstellen, was wir jetzt machen konnten in 5 Tagen bei dieser Masse. Es waren nur einige Probebohrungen, wo wir bei manchen Dingen tatsächlich auf was gestoßen sind und bei manchen einfach daneben lagen, weil wir nicht gesehen haben, wo dieses Material sich möglicherweise befindet. Das kann in bestimmten Serien liegen, die wir nur gar nicht kennen.
Sie suchen ja auch nach Schicksalen, die Pius XII. In Form von Briefen erreicht haben könnten. Sind Sie denn da fündig geworden?
Überaus fündig. Also sogar so fündig, wie wir es gar nicht erwartet haben. Also wir haben natürlich vermutet, dass es hunderte von Bittbriefen gibt. Und wussten ja auch, dass der Heilige Stuhl in konkreten Einzelfällen immer wieder versucht hat zu helfen. Aber das, was sich da abzeichnet, sind Tausende, mehrere Tausende von Bittschriften an den Heiligen Stuhl, an den Papst selber, von 1940 bis 1945 aus ganz Europa. Und zwar so, dass die Menschen, diese jüdischen Menschen, die dem Papst schreiben, gleichzeitig immer so ihre eigene kurze Biografie darlegen. Man hat oft so 5, 6, 7 Seiten, wo jemand schreibt, ich bin Elisabeth Einstein, ich stamme aus Stuttgart, ich habe 3 Kinder und einen Mann. Uns ging es sehr gut, wir waren eine erfolgreiche jüdische Familie. 1938 haben die Nazis das Geschäft meines Mannes enteignet. Dann wurden wir aus unserer Wohnung vertrieben. Jetzt sind wir mit unseren 3 Kindern in einem einzigen Zimmer. Und wenn es uns jetzt nicht gelingt, eine Überfahrt nach USA finanziert zu kriegen, dann werden die uns umbringen. Bitte schick uns pro Person $209. Dann gibt's eine Nachfrage. Ja, kann da jeder kommen? Dann schreibt der Stadtpfarrer von Stuttgart dieser Frau, die zum Katholizismus konvertiert ist 1935, ein sehr ausführliches, äußerst positives Zeugnis. Dann kommt das Ganze in Rom verspätet an. Dann fragt der Nunzius nach, wo jetzt diese $209 denn bleiben. Dann unterschreibt der spätere Paul VI. Montini den Scheck. Und als der Scheck in Stuttgart ankommt, ist die ganze Familie deportiert. Und außer einem Sohn, der 40 Monate Riga überlebt, sind alle tot.
Können Sie anhand des Materials, was Sie gefunden haben, denn abgleichen, ob diese Einzelschicksale, die Sie jetzt sehr eindrucksvoll dargestellt haben, ob es da eine Reaktion des Vatikans gab? Also kann man da irgendwas abgleichen?
Ja, sicher. Sie haben praktisch bei jedem Bittschreiben Reaktionen. Also Sie haben die Reaktion, da können wir nichts machen. In diesem Fall haben Sie ja die Reaktion, doch, wenn du bestätigst, dass das so ist, in dem Fall unterschreibt der diesen Scheck für diese amerikanische Reederei und damit wäre im Grunde ein Ticket für ein Schiff nach USA drin gewesen. Wir haben Informationen, wo der Heilige Stuhl versucht, Fragen nach dem Schicksal von Familienangehörigen zu klären. Das kommt auch ganz oft vor, dass eine besorgte Mutter schreibt, mein Sohn und mein Mann, die sind deportiert worden. Könnt ihr irgendwie rauskriegen, wo die sind? Und dann gibt es Versuche, da Informationen zu bekommen. Wir haben ganz konkrete Hilfeleistungen, wo die Pässe praktisch besorgen und Visa. Also Brasilien sagt dann, gut, wir nehmen 3.000 auf, wenn der Heilige Stuhl die empfiehlt. Also diese Dinge kann man schon sehen. Und deshalb ist, glaube ich, wichtig, ganz wichtig, dass diese Einzelschicksale aufgearbeitet werden, denn 6 Millionen getötete Juden, das ist eine abstrakte, furchtbare Zahl. Aber Tausende von Einzelschicksalen aus ihrer eigenen Perspektive geschrieben, das sind ja oft die Schriftstücke, die letzten Schriftstücke, die diese Menschen überhaupt geschrieben haben, gibt uns die Möglichkeit, diesen jüdischen Menschen wieder eine Geschichte, eine Identität, einen Namen zu geben. Die Nazis haben ja versucht, die Erinnerung an sie auszulöschen. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe für deutsche Historiker.
Aber welche Verantwortung, würden Sie sagen, hat die Kirche heute denn für diese Vergangenheit?
Ja, die Aussagen von Johannes Paul II. Und Papst Franziskus sind ja in der Hinsicht sehr klar. Also wenn wir als Kirche in dieser Vergangenheit Gutes gemacht haben, dann soll das ans Licht. Und wenn wir in dieser Vergangenheit Fehler gemacht haben, gesündigt haben, schuldig geworden sind an den Juden, aber auch an anderen Menschen, dann muss diese Schuld ohne Wenn und Aber auf den Tisch. Und das Lehramt der Kirche, sagt Johannes Paul II., kann sich nur entschuldigen, kann Gott nur um Vergebung bitten und die Menschen um Vergebung bitten, wenn die Historiker sie ganz genau darüber informiert haben, worin das Versagen bestand. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe und auch eine Aufgabe, die einer Kirche, der es um Transparenz und Verantwortung gehen muss, gut ansteht. Weil wenn irgendwas vertuscht wird, wenn die Dinge nicht ohne Wenn und Aber auf den Tisch kommen, wie will man dann weiter von Wahrheit und Wahrhaftigkeit reden?
Herr Wolf, jetzt müssen Sie uns noch erklären, haben Sie irgendeine Idee, wie es jetzt weitergehen könnte? Wir wissen alle natürlich nicht, wie es jetzt in den nächsten 2-3 Wochen weitergeht, aber haben Sie die Hoffnung, dass Sie dieses Jahr nochmal in die Vatikanischen Archive kommen?
Also als Katholik habe ich natürlich immer Hoffnung. Nein, ich habe ganz konkret die Hoffnung, dass die Archive am 1. Oktober wieder öffnen und dass man dann wahrscheinlich, wenn die Situation sich Corona-mäßig halbwegs beruhigt hat, eine reduzierte Form der Benutzung des Archivs hat. Das wird bedeuten, dass wir vielleicht nicht mehr mit 7 Leuten drin sind, sondern vielleicht mit 2 oder 3, weil man dann natürlich auch darauf achten muss, dass vor allem auch jüdische Forscher, die jetzt schon nicht kommen konnten wegen der Corona-Situation, amerikanische Kollegen, französische Kollegen, italienische Kollegen, dass alle miteinander sich im Grunde dieses unendliche Forschungsmaterial teilen. Ich glaube, dass wir im Oktober wieder hinfahren können und wir nutzen jetzt die Zeit, diese Eindrücke, die Funde, die wir haben, diese 125 Schachteln, die wir durchgearbeitet haben, auszuwerten, um dann beim nächsten Mal noch genauer zu wissen, wo wir diese Probebuchungen intensivieren müssen und wo wir möglicherweise sagen müssen, okay, da werden wir nichts finden. Also ich bin zuversichtlich.
Das sagt der Kirchenhistoriker Hubert Wolf, der sich mit der Rolle des Vatikan im Nationalsozialismus auch schon in seinem Buch Papst und Teufel beschäftigt hat und der nun darauf wartet, zusammen mit seinen Kollegen wieder in die vatikanischen Archive zurückkehren zu können. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.